Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Ich sehe, du bist heute ohne deine Goldkette zum Podcast erschienen. Hast du die letzte Woche noch schnell verkauft oder was da passiert?
Goldpreis wieder ein bisschen runtergegangen ist. Wobei, wenn man jetzt hier den Jahreschart sich anschaut, dann ist es im letzten Jahr zumindest bei der jetzigen Podcast-Aufnahme steht die Feinunze bei 4.040 Euro um etwa 50% nach oben geschossen. Also wer vor einem Jahr Gold gekauft hat, der hat auf jeden Fall eine richtige Investmententscheidung getroffen. Ich bin ohne Goldkette unterwegs, hat allerdings keine Investmentgründe.
Ja. Also keine Sorge, Fabian, es trägt wenig Schmuck, glaube ich, ne? Und schon gar keine Goldketten, um das nochmal richtig zu stellen.
Das Einzige, was ich anhabe, ist eine Apple Watch. Ja, sonst habe ich, glaube ich, gar keinen Schmuck, außer meine Brille, aber die ist eher wegen meiner Sehbehinderung.
Ja, sehr gut, aber hör mal, wir nehmen die Folge ja auf hier heute am 2.1. und
2.2.
Ja, vielleicht 2.2. siehst du, oh Gott, ja. Sind schon ganz durch den Wind durch diese Kursbewegungen hier, ja, letzten Freitag am 30.1. ging es ja turbulent zu, ja, gerade bei Silber, das ist ja auch so ein interessanter Rohstoff, 30% runter, mal gucken, wie es jetzt weitergeht und natürlich ist das vielleicht ein guter Grund, auch mal über die steuerlichen Aspekte von diesen Rohstoffen Gold und Silber zu sprechen, ob das vielleicht auch Sinn macht, sich da jetzt vielleicht mit einzudecken, wenn die Kurse schon mal niedrig sind. Gut, das ist keine Anlageberatung, ne? Also dazu werden wir uns sicherlich nicht positionieren oder vielleicht nur am Rande. Aber selbst wenn man jetzt Gewinne gemacht hat oder auch Verluste, was ist eigentlich steuerlich damit und ist das vielleicht eine interessante Asset-Klasse? Darum geht es ja heute. Hm.
Ja, also hättest du gedacht, dass sich der Goldpreis so entwickelt? Das ist ja abartig, oder?
Naja, ehrlich gesagt nicht, weil ich habe auch immer Gold jetzt gar nicht so richtig beachtet bei meinen Anlageentscheidungen, weil wirft ja keine Rendite ab, keine laufende, ne? Ist ja einfach nur so ein Batzen Metall, den man sich irgendwie hinlegt und dann hofft man, dass es im Wert steigert. Fand ich irgendwie immer langweilig. Aber man wird sehen, steuerlich ist es ja gar nicht so uninteressant. Und jetzt gab es natürlich zuletzt geopolitisch doch auch einige Dinge, die einem so ein bisschen Sorge bereiten können. Und ich glaube, auch deswegen haben ja viele gesagt, hey, wir kaufen mal Dollar, wir kaufen mal Gold. Und gerade so ist das zumindest nach meinem Verständnis oder so liest man es ja in der Presse, dass eben auch viele so Notenbanken und so der Meinung waren, hey, keine Ahnung, was der Trump da noch mit uns vorhat. Wir wollen uns da eigentlich nicht unter Druck setzen lassen und wollen mal auch eigenständig unsere Währung hier schützen können. Und gleichzeitig hat man ja jetzt auch gesehen hier bei dem Euro und den Maßnahmen, die da mit dem russischen Vermögen beispielsweise getroffen wurden, dass vielleicht viele Staaten noch sagen, wo soll ich denn eigentlich noch meine Werte anlegen? Im Dollar bin ich irgendwie abhängig von Trump. Die EU ist auch nicht mehr so der sichere Hafen. Wer weiß, dann haben die mal was gegen mich und dann frieren sie meine Assets auch ein. Da kaufe ich doch mal Gold, ne? So, glaube ich, war ja dann vielfach die Devise. Und das hat natürlich den Preis nach oben getrieben, wenn es viele Käufer gibt und nur eine begrenzte Nachfrage. Genau das soll ja dann auch passieren. Und ich hatte auch so den Eindruck, dass da so ein bisschen FOMO herrschte. Ja, ich habe mal ein Video über Silber gemacht. Da schrieben gleich welche, oh Gott, ich will ja so gerne Silber kaufen, aber ich kriege keins. Ja, also physisches Silber. Ne? Und das ist ja das genau das, was es dann braucht, um irgendwie so eine Blase zu erzeugen. Oder?
Ja, absolut. Ja, Glas. Bisschen ist es wieder eingebrochen, wobei, wenn man sich jetzt die Beispiel Gold innerhalb des letzten Monats anschaut, sind wir immer noch bei plus 12,4%. Ja. Also Einbruch sieht dann auch irgendwie wieder anders aus.
Stimmt.
Also schau mal, wer geht es da wieder bergauf? Das weiß keiner. Ist immer ganz lustig, wenn die Leute wie mich per Instagram DM so nach Anlagetipps fragen und das sagt mal, was im Kurs steigt. Also wenn ich das wüsste, würde ich kein Instagram machen. Ja. Also das ist immer ganz, ganz, ganz witzig. Aber lass uns mal auf die steuerlichen Punkte kommen, weil wenn man jetzt vielleicht doch noch in Gold oder Silber oder andere Edelmetalle investieren möchte und eventuell vielleicht sogar schon was hat, dann kann man ja im Gegensatz zu Aktien, da gab es auch mal eine Haltedauer von einem Jahr, wo man steuerfrei verkaufen konnte, bei Edelmetalle, bei physischem Gold, ja, immer noch nach einem Jahr steuerfrei verkaufen. Das ist praktisch dasselbe Regelung wie bei Bitcoin, also sonstige Einkünfte, private Veräußerungsgeschäfte. Wichtig, man muss den Privatvermögen halten. Da gibt es eine freie Grenze, wenn man innerhalb des Jahres verkauft von 1.000 Euro, wenn man die erreicht hat, muss man auf alles Steuern zahlen, also auf die gesamten 1.000 Euro. Da zählen natürlich nicht nur Gold und Silber rein, sondern auch beispielsweise Kryptowährungen wie Bitcoin oder ETH. Und dann wird der persönliche Einkommensteuersatz fällig. Also man sollte, Christian, schauen, dass man, wenn man das Gold hält, jetzt vielleicht nicht nach 364 Tagen haltet, aber verkauft, sondern vielleicht erst nach 366 Tagen.
Ja, das stimmt, ja. Die Regelung ist natürlich ganz verrückt, ja. Überschreitest du das Jahr, ist das alles steuerfrei. Ansonsten ist es relativ teuer mit dem persönlichen Steuersatz. Der geht ja mit dem Soli bis zu 47,5% im schlimmsten Fall. Und bei Aktien ist man ja maximal bei 26,375%. Also kann dann schon teuer werden, wenn man es innerhalb des Jahres verkauft. Ja, ich meine, was sagt man jetzt, was ist jetzt mit denen, die sich letzte Woche Donnerstag noch gedacht haben, ach, ich halte das Silber noch ein bisschen, ich nehme die Kursgewinne mal noch nicht mit, um mir die Steuern zu sparen. Die ärgern sich sicherlich. Aber natürlich, da war ja irgendwie die Welt noch in Ordnung, als es diese Regelung gab, auch mal für Aktien, ne? Dass man nach einem Jahr steuerfrei verkaufen konnte. Können wir ja irgendwie froh sein, dass das noch keiner entdeckt hat hier bei den Edelmetallen, dass es diese Steuerbefreiung.
Ja, entdeckt wurde es schon. Es gab ja auch schon mal ein paar Vorstöße, insbesondere bei den Kryptowährungen, dass man dieses Jahr Haltefrist abschafft. Ja, allerdings gibt es jetzt ja keinen Gesetzesentwurf. Und ja, aus meiner Sicht sollte man eher wieder die Rolle zurückmachen und die Aktiengewinne steuerfrei stellen. Ja. Muss ja nicht nach einem Jahr sein, aber so die Leute ein bisschen zu motivieren, langfristig an den Kapitalmarkt, ist wahrscheinlich beim jetzigen Rentenniveau und beim künftigen nicht die schlechteste Option. Vielleicht kann ich das heute Abend nochmal ansprechen. Das ist nämlich hier heute der zweite Podcast, beziehungsweise der erste von zwei Podcasts, die ich aufnehme heute Abend, hat mich der Generalsekretär Carsten Linnemann der CDU eingeladen in seinen Podcast. Der kommt hier nach Freiburg und dann nehmen wir hier Podcast auf. Christian, da setzt dich wenigstens mal ins Auto im Gegensatz zu dir.
Oh, das heißt, du willst mich jetzt mit Carsten Linnemann vergleichen, ja?
Okay. Oder mit
der sogar extra kommt und ich
oder
nicht.
Mit Lars Feld, ja, aber der ist schon in Freiburg.
Oh,
wir sind im Dreiergespann unterwegs. Ich bin mal gespannt, ich bin heute ein bisschen angriffslustig. Ich weiß nicht, ob er sich einen Gefallen getan hat, mich heute in den Podcast einzuladen, aber das wird er erst erfahren dann, wenn entweder dieser Podcast raus ist, dann wird er heute nicht mehr kommen, sondern erst morgen oder wenn er es heute Abend selbst merkt.
Wieso gab es ein Interview? Ich habe am Wochenende nur gelesen, dass Jens Spahn die eine oder andere, aus meiner Sicht etwas merkwürdige Äußerung im Handelsblatt, glaube ich, getätigt hat. Ich weiß nicht, gab es vom Herrn Linnemann auch ein Interview, das dich
Nee, aber so die generelle Situation, wenn man sich das mal so anschaut, was da so alles geplant ist. Ja, ich meine, wir haben es ja auch schon diskutiert, irgendwie Absenkung, Körperschaftssteuer, dann ab 2028 irgendwann mal, da ist ja fast schon eine neue Regierung am Werk, plus dann irgendwie über 5 Jahre und so weiter. Und so wie es aussieht, hat zumindest sein Assistent gefragt, fragen Sie mich mal nach der Meinung. Und bei manchen Sachen ist meine Meinung, glaube ich, nicht so aktuell regierungsfreundlich, wobei ich natürlich immer probiere, das so sachlich wie möglich und so konstruktiv wie möglich natürlich auch zu formulieren. Jetzt hat ja der Wirtschaftsrat der CDU auch gefordert, dass man eben diese Körperschaftssteuersenkung schneller bringt und dann auch Einschnitte bei den Sozialabgaben macht. Da ist der Wirtschaftsrat der CDU ein bisschen vorgeprescht, ob es dann letztendlich kommt, sei mal dahingestellt, weil die SPD hat natürlich da gefühlt zumindest aktuell so ein bisschen mehr die Hosen an. Aber jo.
Das stimmt wohl, ja. Letztens habe ich irgendwo den Kommentar gelesen, es ist eine Marienkäfer-Koalition, ja, ganz viel Rot und ein paar schwarze.
Ich glaube, dieser Kommentar, ich weiß nicht, ob es das Urheberrecht von ihr ist, aber dieser Kommentar hat tatsächlich auch im selben Podcast, in dem ich heute eingeladen bin, vor einigen Wochen oder Monaten Franka Lehfeld gemacht. Ich weiß nicht, ob es ursprünglich von ihr kommt. Ja, müsste man die Urheberrechte abklären, aber ich habe es zumindest zum ersten Mal von ihr gehört. Und auch in demselben Podcast, bei dem ich heute Abend bin, vielleicht mache ich auch nochmal so einen Vergleich, vielleicht schaffe ich es dann auch nochmal breit in die Medien, schauen wir mal.
Ja, man hat ja auch dem Carsten Lindemann hat man doch auch ein Ministeramt angeboten, was er dann, glaube ich, abgelehnt hat, um sich jetzt in dieser Koalition vielleicht auch nicht zu verheizen und für die nächsten Wahlen dann vielleicht auch nochmal eine andere Option in der Partei dann darzustellen. Ich glaube, so waren ja so ein bisschen die Vermutungen.
Ja gut, wenn er einen Finanzminister braucht, ich hab Zeit.
Ja, wobei letztens,
aber lass uns vielleicht mal,
habe ich auch gelesen, letzter Kommentar fand ich ja ganz gut, dass der Herr Klingbeil ja jetzt auch so ein bisschen den, aber ich weiß nicht, wie viel da dran ist und wie viel Bewegung es dafür noch braucht, ja, Richtung vielleicht auch so ein paar Schröder-Elemente, ja, Gerhard Schröder quasi im Sinne von, wir machen doch mal ein paar Reformen, zumindest mal durchdenkt und jetzt eben Not hat, da seine Partei mitzunehmen. So habe ich das zumindest in der Presse gelesen. Mal schauen, ob da vielleicht doch noch ein bisschen Bewegung kommt. Wir sind gespannt. Ja, aber Fabian, was denkst du? Wir reden jetzt hier über Gold und Silber, ne? Und jetzt könnte man ja sagen, tolle Anlageklasse. Du hast es gerade noch mal erwähnt, stark im Wert gestiegen. Jetzt ist es ja so, ich weiß nicht, eine Unze Gold sind, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, 36 Gramm oder so. Ja, also ist gar nicht so viel. Aber zum Beispiel ein Kilo Silber, ja, kostet ungefähr, oh, ich habe jetzt nicht nochmal geguckt, also wie jetzt nach dem Kurscrash irgendwas so gute 3.000 Euro, glaube ich. Ja, das heißt, wenn man da jetzt zum Beispiel in Silber richtig viel Geld anlegen will, beispielsweise 30.000 Euro, musst du eigentlich, oder noch ein bisschen mehr, je nachdem, wie sich der Kurs entwickelt, musst du 10 Kilo von solchen Barren dann irgendwo ja haben und lagern. Ne? Das ist ja auch so, dass diese Edelmetalle sehr schwer sind, ne? Weil diese eben so dicht sind. Und die, wir hatten früher mal so einen Mathelehrer, der war eigentlich ganz lustig, der hat immer gesagt, das ist alles Fake, wenn man in so einem Krimi sieht, wie irgendwelche Goldräuber sich das Gold in so einen Sack packen und dann damit abhauen, weil das eben so schwer wäre, dass du es gar nicht tragen kannst. Und ich glaube, so ist das auch. Das heißt, du musst dir die Frage stellen, wo hebst du das denn auf? Und alle, die jetzt vielleicht aus Gelsenkirchen zuhören und da so ein Safe hatten, die werden sagen, ja, die Frage stelle ich mir auch, wo denn meine Wertanlagen sicher sind.
Also bei der Sparkasse in Gelsenkirchen eher weniger. Und ich finde, ja, du hast es angesprochen, ich glaube, eine Unze sind irgendwie 28 Gramm sogar nur, also bei Gold, aber klar, wenn ich natürlich irgendwie 30 Kilo Silber irgendwie da aufbewahren muss, dann kann man sich schon mal überlegen, ob man so ein Silber-ETC beispielsweise nimmt, also ein börsengehandeltes Wertpapier, aber da muss man natürlich auch so ein bisschen aufpassen, wie dieser ETC, also Exchange Traded Commodity, da ausgestaltet ist, ob man da das Recht hat, das hinterlegte Silber oder Gold dann auch physisch ausliefern zu lassen oder eben nicht, weil das hat natürlich auch nochmal Einfluss auf die Steuerfreiheit.
Ja, genau. Also das ist ja die Frage, kann ich jetzt zu meinem Broker gehen und eben sagen, kann ich da eben auch das Silber einfach kaufen in Form eines Wertpapiers und habe ich dann, also kann man ja, ne, die Frage ist, glaube ich, ganz einfach mit Ja zu beantworten, das geht ja bei den meisten Brokern und dann ist ja die Frage, muss ich dann das versteuern wie eine Aktie, also mit 25%, egal wann ich es verkaufe oder kann ich auch in den Genuss kommen, dass ich eben das Ganze auch nach einem Jahr steuerfrei habe und genau das geht unter den Bedingungen, die du gerade genannt hast, also letztendlich, dass man einen Anspruch hat, dass die einem das Silber oder Gold auch zuschicken. Und das ist ganz interessant, wenn man sich das mal anguckt, dann machen die das, also gibt es tatsächlich zwei, also bei Gold habe ich jetzt hier mal aufgeschrieben, Euwax Gold 2, ne, heißt zum Beispiel dieses Produkt oder Xetra Gold. Wir können ja auch diese WKNs mal in die Shownotes schreiben. Und da könnte man also tatsächlich dann sagen, okay, ich habe jetzt hier das Wertpapier gekauft und ich schreibe jetzt einen Brief oder beantragt eben, dass diese Barren dann zu einem nach Hause geschickt werden. Aber in der Regel ist das natürlich wirtschaftlich uninteressant, ja. Also es gäbe rein theoretisch den Anspruch, aber es ist dann eben relativ teuer, gerade wenn man kleine Mengen nur kauft. Aber also ist auch natürlich auch vom Finanzamt approved letztendlich, dass genau das dann dazu führt, dass man auch nach einem Jahr steuerfrei verkaufen kann. Also eigentlich ganz schlau, das auch über die Börse zu kaufen.
Absolut, ja. Ja, Also, da werden sich ein paar von der Sparkasse Gelsenkirchen vielleicht auch den Podcast anhören. Ja, gerne teilen. Ne?
Aber ich glaube, die kriegen so viel Schelte, da müssen sie eigentlich auch
Das
noch
stimmt.
draufhauen. Oder? Liest man ja jetzt auch mal wieder, dass Deutschlands Goldschatz in den USA ist, ja, und man sich da auch die Frage stellt, ist der da eigentlich noch sicher?
Ja, ich sehe Donald Trump da als verlässlichen Partner.
Denke ich auch, ja, aber stell dir mal vor, du sagst jetzt, du willst das Gold zurück, da machst du natürlich gleich die nächste Krise, also keine einfachen Entscheidungen, ja. Ja, aber wie sieht es eigentlich aus bei dir? Würdest du sagen Gold oder Silber? Was interessiert dich mehr als Edelmetall? Oder was ist so dein Gefühl bei den...
Ich finde irgendwie, der Mythos Gold ist irgendwie größer als bei Silber. Ich finde es eigentlich ganz, ganz angenehm. Also, ja, ich hatte früher auch mal so, es gab immer diese 100 € Goldmünzen. Ja, ich habe es aber leider zu früh dann wieder verkauft. Ja, also investmentmäßig bei den Edelmetallen habe ich so semi abgeschnitten, aber ich finde Gold irgendwie, das hat so was von Goldbarren, ja, oder so eine Goldmünze, das ist irgendwie, ja, irgendwie spektakulärer als so ein Silberbarren, ja. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir
Ja,
aus?
also natürlich sehe ich das auch so. Es gibt ja auch so diesen Mythos, dass eben schon im Römischen Reich man sich mit einer Unze Gold einen damals modischen Anzug, was auch immer man da getragen hat, anfertigen lassen konnte. Und jetzt ja so ähnlich. Ja, gut, für 4.000 € mittlerweile kannst du, glaube ich, schon den edelsten Stoff für deinen Maßanzug dann bekommen. Aber das zeigt ja so ein bisschen, über wie viele Jahrhunderte letztendlich dieser Werterhalt gegeben ist. Und bei Silber, klar, das ist ja auch ein Industriemetall irgendwie, war aber jetzt ja so der Run auf Silber so groß, ne? Weil, ja, warum war das eigentlich so? Ich glaube auch so ein bisschen FOMO letztendlich, ne? Und dann Chip-Krise und oh Gott, alle brauchen Silber und das Silber ist knapp für die Industrie und so weiter und so fort. Aber steuerlich gibt es ja auch einen großen Unterschied zwischen den beiden Anlageklassen, nämlich Gold hat ja da einen ganz erheblichen Vorteil, zumindest wenn man es als Barren kauft.
Du meinst die Umsatzsteuer?
Ja, genau, ne? Ist ja eigentlich ganz schön fies, ja, weil es gibt tatsächlich eine Regelung im Umsatzsteuergesetz, die sagt, wenn du Anlagegold, also Goldbarren, kaufst, unterliegt das nicht der Umsatzsteuer. Du kannst dich mal fragen, hä, wieso überhaupt Umsatzsteuer? Aber es ist ja letztendlich einfach ein Produkt, was ein Händler dir verkauft, ne? Und natürlich unterliegt das dem Grunde nach erstmal der Umsatzsteuer. Ja, ist ja jetzt nicht eine klassische Kapitalanlage, sondern es ist ein physisches Produkt. Und deswegen muss man grundsätzlich Umsatzsteuer erheben. Anlagegold ist aber explizit ausgenommen. Unter anderem, weil man eben auch den Wertanlagecharakter von diesem Gold gesehen hat und deswegen diese Ausnahme eingefügt hat. Tja, aber für Silber gibt es das nicht. Das heißt, wenn du jetzt so einen Silberbarren kaufst, musst du natürlich erstmal dem Händler auch auf den Silberpreis dazu die Umsatzsteuer bezahlen und die musst du natürlich erstmal verdienen, bis dann überhaupt dein Silberbarren, den du in der Hand hältst, mehr wert ist als das, was du bezahlt hast. Ich meine, das war natürlich Anfang des Jahres ohne weiteres möglich, aber das darf man, glaube ich, immer im Hinterkopf behalten, dass das mit Silberbarren dann so ein bisschen eine Einschränkung hat, ja.
Ja, außer du kaufst es halt im Zollfreilager,
Ja, auch spannend. Was ist denn eigentlich so ein Zollfreilager, ne? Das ist natürlich am Ende, klassischerweise ist das beispielsweise in der Schweiz, in Liechtenstein, Singapur, irgendwo tief im Berg, ja, nicht hier wie in Gelsenkirchen, wo man schnell die Wand durchbohren
ja.
kann. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen schwieriger, wo man natürlich seine Edelmetalle auch lagern könnte. Und natürlich, wenn man jetzt da sich einen Anbieter sucht in diesen Ländern und sagt, dass das Silber erreicht gar nicht Deutschland, dann ist natürlich auch klar, dass da keine deutsche Umsatzsteuer anfällt. Und interessanterweise hatten wir auch in Deutschland bis Ende 2025 auch so eine Umsatzsteuer-Zollfreilagergrenze, Paragraph 4 Absatz 4a war das, sodass es rein theoretisch auch in Deutschland solche Zollfreilager hätte geben können. Oder gab es, glaube ich, auch ein paar. Und dann hätte man das also auch in Deutschland machen können. Aber wenn man ehrlich ist, die meisten, so erlebe ich das auch bei meinen Mandanten, die sagen dann doch, hey, ich will eigentlich dann gerne, wenn ich schon Edelmetalle physisch kaufe, will ich die eigentlich nicht unbedingt in Deutschland haben. Da traue ich der Sache nicht so sehr. Ich hatte sogar Anfragen, die haben gesagt, jetzt wo das hier mit Ukraine und so losging, ich bin mir nicht sicher, ob das noch in der Schweiz sicher ist. Ich will das lieber nach Singapur oder so verlegen. Also auch ganz interessant. Und ja, also da wählt man natürlich klassischerweise ein Umsatzsteuerfreilager im Ausland, wo man dann natürlich auch keine Umsatzsteuer zahlt. Aber ein paar Lagergebühren kommen natürlich dazu. Das muss man
das ist witzig. Mir wird aktuell immer auf Instagram für so zollfreie Lager in China Werbung ausgespielt. Ich weiß nicht, was Sie denken.
Da scheint dich der Algorithmus ja gut einzuordnen.
Ja, wobei ich jetzt nichts mit irgendwie E-Commerce oder so zu tun habe. Aber das finde ich schon ganz interessant, dass man halt, keine Ahnung, wo die sitzen, die Werbung schalten. Aber ich gehe mal nicht davon aus, in Deutschland, dass man dann da so Zollfreilagerwerbung bekommt. Also die Welt ist schon eigentlich ein verrückter Ort. Ja. Aber vielleicht kriegen sie mich aber irgendwann mit ihrer Werbung.
Interessant, in welchen Bubbles man dann ist. Ja, ich bekomme immer nur Werbung, dass ich mich irgendwo als Steuerberater bewerben soll und 75.000 Euro verdiene.
Ja, gut. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert, um nicht deine Einkommensverhältnisse offen zu legen. Oder haben die gemeint für einen anderen Podcast? Ja.
Ja, um mich hier so ein bisschen auch bei dir, FOMO, auszulösen. Natürlich bekomme ich ständig Anfragen, dass ich woanders als Podcast-Co-Host auftreten soll, aber ich
ja, also kriegst ja mal keinen Größenwahn, du kannst dir vorstellen, dass die Anfragen bei mir deine bei weitem überschreiten.
Okay.
Oh, ja.
So, warte mal, was haben wir denn jetzt noch? Ach so, vielleicht noch Differenzbesteuerung, auch ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, für alle, die jetzt Differenzbesteuerung noch nie gehört haben, fragt man sich, was soll das eigentlich sein? Man kann es ja mal kurz erklären. Das ist so eine besondere Besteuerung im Umsatzsteuerrecht, die immer dann gilt, wenn man gebrauchte Dinge weiterverkauft. Also das ist letztendlich für alle Unternehmer gilt das auch. Ja, wenn man beispielsweise jetzt ein gebrauchtes Auto kauft, das für sein Unternehmen nutzt und dann weiterverkauft, hätte man das Thema, dass man auf den Gewinn, den man, na gut, ein Auto hat in der Regel keinen Gewinn, ne, aber ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber stellt euch vor, ihr kauft irgendwas gebraucht an von irgendeiner Privatperson und verkauft es mit Gewinn weiter, so Flohmarkthändler oder sowas, ne, für die gilt das beispielsweise, die sind ja Unternehmer, weil sie das vielfach machen, irgendwelche gebrauchten Dinge aufkaufen, um sie dann mit Gewinn weiter zu verkaufen. Und da sagt man eben, ja, das wäre ja irgendwie ich weiß nicht, ob unfair der richtige Begriff ist, aber unpassend, wenn die jetzt die Dinge gebraucht einkaufen, haben gar keinen Vorsteuerabzug und verkaufen es dann, müssen voll 19% Umsatzsteuer erheben. Das wäre ja eine ganz schöne steuerliche Belastung, die dann hätten. Und deswegen gibt es die Differenzbesteuerung, die besagt letztendlich, wenn man irgendwas Gebrauchtes weiterverkauft, muss man nur auf den Gewinn, den man macht, ja, Umsatzsteuer zahlen. Normalerweise kommt ja die Umsatzsteuer immer auf die Einnahmen, die man erzielt, komplett die 19% obendrauf oder sind im Preis inkludiert. Und wenn man so gebrauchte Sachen verkauft, kommt es interessanterweise auf die Marge an, also auf den Gewinn, den man mit dem Produkt macht. Und darauf muss man dann die Umsatzsteuer zahlen. Und früher war das auch so, dass das für Silber eine ganz interessante Angelegenheit war, um eben diese 19% Belastung beim Einkauf zu vermeiden, hat man eben am liebsten gebrauchtes Silber gekauft, weil man dann sagen konnte, ja okay, da muss ich nicht die vollen 19% erstmal wieder verdienen durch die Kurssteigerung, sondern ich habe ja hier gar nicht so viel Umsatzsteuer bezahlt, weil ich gebrauchtes Silber von einem Händler kaufe, der da gar nicht so viel Umsatzsteuer aufschlagen muss, weil er nur auf seinen Gewinn letztendlich die Umsatzsteuer erheben muss. Und das ist mittlerweile aber auch ja eingeschränkt. Da gibt es jetzt eine Regelung, die eben sagt, Edelmetalle wie Silber können nicht der Differenzbesteuerung unterliegen. Das heißt, das ist eigentlich nur noch interessant jetzt für irgendwelches Silberbesteck oder so. Die klassischen Silberbarren oder Silberschmuck oder so, das geht vielleicht auch noch, aber die klassischen Silberbarren unterfallen da eigentlich nicht mehr dieser Differenzbesteuerung. Das heißt, am Ende ist natürlich für Silber dann das Thema Zollfreilager oder so ein ETC, glaube ich, das Interessanteste. Ja, Fabian, ansonsten, wir haben jetzt viel über Privatpersonen gesprochen, die Silber kaufen für ihre Kapitalanlage, aber ich erlebe das jetzt auch immer wieder, dass Unternehmen mich mal ansprechen und sagen, ja, wie sieht denn das aus? Ich habe ja hier meine Reserven im Unternehmen, die habe ich jetzt hier irgendwie in Euro angelegt, in irgendwelchen Geldmarktfonds oder so, aber keine Ahnung, was mit dem Euro mal wird. Ich finde das mit den Edelmetallen auch ganz nett. Ja, also ist natürlich auch für Unternehmen interessant. Ja,
habe ich mir Anfang letzten Jahres auch mal überlegt. Hätte ich es mal besser gemacht. Ja, der typische Fall ist ja, kann man die Rolex von der Steuer absetzen? Ne? Ja, soll man mal überhaupt, also grundsätzlich geht es ja. Also ich kann auch Gold in den Unternehmensbilanz kaufen. Ja. Soll man damit anfangen oder willst du mit dem Sachbezug anfangen oder was hättest du gern?
Ja, also ich glaube, die du hast es mit der Rolex gerade angesprochen. Rolex ist ja eine Uhr, ja, für alle, die es nicht wissen. Wobei ich glaube, die Zuhörer wissen das natürlich alle. Die gucken jetzt mal schnell links auf ihr Handgelenk und lesen die Uhrzeit von ihrer Rolex ab. So kenne ich doch
Zuhörer. Ja, uns beiden fehlen doch beide, oder? Wir haben beide Apple Watches, hä? Oder hast du mittlerweile eine Rolex?
Nee, nee, ich kann den Wert solcher Uhren irgendwie, ich würde mir lieber ein Goldband kaufen. Ja, also. Wobei ich glaube, da kannst du schon einige von erwerben. Aber genau das ist ja der Unterschied, ne? Rolex ist ja schon irgendwie ein Gebrauchsgegenstand. Das heißt, wenn du da eine Rolex kaufst und die dir als Wertgegenstand in deine Unternehmensbilanz legst, hast du, glaube ich, gegenüber deinem Finanzamt, wenn dann meine Prüfung kommt, schon Argumentationsschwierigkeiten, dass das jetzt ein Wertgegenstand ist. Ich meine, gewisse Uhren, die so eine Seltenheit haben, ich glaube, die steigen ja auch im Wert, aber das ist man dann natürlich in der Schuld, das irgendwie zu beweisen, dass das jetzt hier kein Privatvergnügen ist, diese Uhr gekauft zu haben, sondern dass das eine Wertanlage ist. Also ich glaube, das fällt schon schwer, ne? Aber bei Gold und Silber ist das natürlich viel eindeutiger, gerade weil das ja auch keinen privaten Zweck hat, ne? Also was, solange man jetzt eben nicht eine Goldkette sich kauft oder so, dann wäre man wieder in demselben Thema. Aber ansonsten ist es ja schwer zu sagen, der kauft sich das Gold nur aus Privatvergnügen über sein GmbH-Konto. Ja, das Argument führt ja ins Leere. Das kann ja eigentlich nur einen Wertaufbewahrungscharakter haben. Und tatsächlich kann das ja auch als Sicherheit dienen. Ja, kannst ja sogar auch sagen, da hier, wenn du deine Bank dich analysiert und die sieht eben viele Goldbestände, dann führt das ja vielleicht sogar noch zu einem besseren Kreditrating, wie auch immer. Ne? Also die Frage, kann man Gold im Unternehmen kaufen, würde ich ganz klar mit Ja beantworten. Aber das ist ja nicht alles, ne? Weil man kann ja damit auch noch ein bisschen, kann man damit Steuern sparen? Sagen wir mal so, das wäre jetzt die zweite Frage, die man anschließen könnte. Kann ich Steuern sparen, wenn ich Gold und Silber in meinem Unternehmen kaufe? Und die Frage würde ich aber auch mit Ja beantworten, wenn man es richtig macht. Und da rede ich natürlich über den Sachbezug.
Ja, also das ist ja ein ganz interessanter Fall, insbesondere wenn man nicht sozialversicherungsbeschäftigt ist oder wenn man schon über der Beitragsbemessungsgrenze verdient, die dürfte dieses Jahr bei 8.450 Euro pro Monat in der Rentenversicherung liegen. Also wenn man da drüber verdient, dann werden keine zusätzlichen Sozialversicherungsbeiträge mehr fällig und man kann dann in seinen Geschäftsführervertrag oder auch wenn man jetzt dem leitenden Angestellten was Gutes tun will, dann zusätzlich zum Gehalt einen 10.000 Euro Sachbezug zur Verfügung stellen. Das geht für Gold oder Silber auch. Ja. Üblicherweise sind es ja so diese typischen Visa- oder Mastercards ohne Barauszahlungsfunktion. Und dann kann man 30% plus anteilige Soli, Kirchensteuer übernehmen, also insgesamt 33,75% als GmbH beispielsweise. Und dann kann man diesen Sachbezug als Betriebsausgabe von der Steuer absetzen. Also hat dann 13.375 Euro Betriebsausgaben und dann, je nachdem, wo die GmbH sitzt, roundabout 30% Steuerersparnis, sind so 4.100 Euro etwa. Und auf der anderen Seite hat man als leitender Angestellter beispielsweise 10.000 Euro brutto gleich netto, mehr oder minder, dann in Gold oder Silber, das ist eigentlich schon eine ganz spannende Regelung.
Ja, finde ich auch. Die wird auch noch viel zu unterschätzt, ja. Weil jetzt kriegst du irgendwie einen Bonus über 10.000 Euro, dann kommen da die ganzen Lohnsteuer irgendwie, wenn du im Spitzensteuersatz bist. Mit Soli sind da, also da musst du ja schon, reichen ja, wenn du 90.000 Euro verdienst. Dann bist du ja schon im Grenzsteuersatz mit Soli bei 44,5%. Das heißt, relativ einfache Rechnung. Du kriegst da deinen Bonus von 10.000 Euro und nur 5.500 kommen netto bei dir an. Ja, da hätte ich es doch viel lieber, wenn mir mein Arbeitgeber dann sagt, komm, statt dem Bonus von 10 1.000, wovon dann 5.500 wirklich auf meinem Konto ausgezahlt werden, gib mir doch lieber so einen Goldbarren, ja, oder dann in dem Fall wären es wahrscheinlich so 2,5, ne, bei dem aktuellen Goldpreis, 2,5 Unzen, so ganz grob. Und für das Unternehmen stellt sich es dann wie folgt dar: Die kaufen für 10.000 Euro das Gold ein. Das sind einerseits Kosten und dann zahlen die noch diese 3.375 Euro Steuern und dann haben die also 13.375 Personalkosten, weil sie mussten ja das Gold kaufen und sie mussten diese pauschale Steuer abführen und die kann hier tatsächlich auch als Kosten angesetzt werden. Steuern, bei Steuern ist das ja normalerweise nicht so einfach möglich, aber bei dieser Pauschalsteuer geht es. Und am Ende hast du eine Win-Win-Situation, ja, gerade wenn du das für dich selbst als beherrschenden Gesellschafter, Geschäftsführer machst, dann zahlst du 3.375 Euro Steuern ans Finanzamt, damit du und sparst letztendlich auf deiner persönlichen Ebene 4.150 Euro Steuern oder je nachdem, auf den Steuersatz kommt es an. Ne? Das heißt eigentlich ein No-Brainer. Du kriegst mehr Steuern, sparst du, als die du an das Finanzamt zahlst. Und entscheidend ist natürlich, das Ganze funktioniert nur, wenn es ein Sachbezug ist. Ja? Und da hast du gerade schon gesagt, viele machen das oder man könnte es auch machen mit so einem mit so einer Aufladung auf so einer Gutscheinkarte oder man könnte eine Urlaubsreise bezahlen für den Mitarbeiter oder eben man übergibt Gold und ich finde, oder was ich, Silber würde auch gehen, ne? Und das ist natürlich auch ganz interessant und ich glaube, ich habe das auch schon mal gemacht und das kommt ehrlich gesagt auch ganz gut an, muss ich sagen. Also ist natürlich auch so mitarbeiterbindungsthematisch vielleicht ganz gut. Und manche fragen mich, ist das überhaupt zulässig, also wenn ich das auch mit Mandanten bespreche, und es gibt aber tatsächlich auch schon ein paar Urteile, mit denen sich die Rechtsprechung damit befasst hat, und eine war ganz interessant, das war mal vom Finanzgericht Köln, die haben darüber zu urteilen gehabt, ob auch solche Goldmünzen, von denen hast du ja vorhin auch gesprochen, ne? Viele kaufen ja auch diese Goldmünzen, das ist irgendwie auch eine Unze und da ist da noch was Schönes drauf, irgendwie gibt es ja auch den afrikanischen Krügerrand, ja, wo ich glaube, weiß nicht, ob es dann da ein Tier drauf oder so, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall, weißt du es, was da drauf ist?
Ist nicht so ein Steinbock oder sowas drauf?
Na, irgendwas schon wahrscheinlich, ja, ich glaube auch, weil er sieht noch schöner aus, ne, als so ein Goldbarren, deswegen entscheiden sich vielleicht viele dafür.
Springbock habe ich jetzt hier, Springbock, ja.
Ah ja, okay. Und da hatte sich das Gericht mal damit auseinandergesetzt und hat dann auch die Frage gestellt, ja Moment, ist nicht diese Goldmünze, dieser Krügerrand in bestimmten Ländern, wie beispielsweise in Südafrika, auch ein Zahlungsmittel? Und wenn das Ganze ein Zahlungsmittel wäre, dann wäre es ja kein Sachbezug mehr, ne? Weil man könnte ja damit dann nach Südafrika fahren und irgendwas bezahlen, rein theoretisch, ja. Und aus diesem Grund hatten die das dann auch abgelehnt. Es gibt aber auch ein BFH-Urteil, später zu einem anderen Fall, wo letztendlich auch eine Krügerrandmünze als Sachbezug anerkannt wurde. Ich sage trotzdem im Zweifel immer lieber, ich nehme lieber Goldbarren als Münzen, um mich hier nicht in irgendwelche Diskussionen begeben zu müssen. Und ja, vielleicht noch einen Tipp oder einen Hinweis. Manche, die sich jetzt vielleicht hier von dem Podcast begeistert fühlen und sagen, ja, ich will das auch, ich will meinen Mitarbeitern da auch was Gutes zukommen lassen und ich will denen auch Goldbarren gewähren. Da könnte man ja auch auf die Idee kommen, dass man das während der Weihnachtsfeier macht oder bei dem nächsten Sommerfest sagt man halt, ja, komm, zusätzlich zu der Veranstaltung gebe ich euch hier ein Geschenk und zwar dieses Gold. Und wenn man das nämlich macht und da mal im Steuerrecht genauer nachschaut, gibt es eine Möglichkeit, solche Geschenke während Betriebsveranstaltung auch mit einem niedrigeren Steuersatz zu besteuern, nämlich nur mit 25%. Und da hat aber der BFH gesagt, das geht ein bisschen zu weit. Selbst wenn alle Mitarbeiter bei der nächsten Weihnachtsfeier einen Goldbarren bekommen würden, ist es aus Sicht der Rechtsprechung untypisch, dass man solche Goldbarren zur Weihnachtsfeier oder Betriebsveranstaltung übergibt. Deswegen darf man diesen günstigeren Steuersatz nicht anwenden. Es bleibt dann bei diesen 30% und eben leider auch Sozialversicherungsabgaben für alle Mitarbeiter, die noch nicht über der Beitragsbemessungsgrenze sind und über 100.000 Euro verdienen. Da müsste man dann auch noch Rentenversicherung und gegebenenfalls Krankenversicherung zusätzlich zahlen, sodass das eigentlich, wie du schon gesagt hast, nur für sehr gut verdienende wirklich interessant ist. Und alle, die unter 100.000 verdienen, da muss eben der Arbeitgeber auch noch Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Aber gut, muss man dann mal durchrechnen, ob sich das
trotzdem. Dann kann man nicht unbedingt Produktleitnetto und dicken Goldring an den Finger. Übrigens, Goldfingermodell, das gab es auch mal. Also, vielleicht das doch noch abschließend. Früher hat man über Personengesellschaften, die dann über eine Einnahmeüberschussrechnung dann ihren Gewinn ermittelt haben, physisches Gold gekauft als Umlaufvermögen. Und dann haben die Anschaffungskosten zu hohen Verlusten geführt und sind dann den Gesellschaftern zugerechnet worden. Und dann kommt man praktisch diese Verluste mit anderen positiven Einkünften wieder verrechnen und hat dann praktisch eine Steuerstundung durch einen späteren Verkauf dann des Goldes gehabt. Das wurde allerdings ja so 2013, 2014 war das, glaube ich, dann durch die Finanzverwaltung und auch zum Teil die Staatsanwaltschaft zugedreht. Aber gab Fälle, wo das durchgegangen ist, dann müsste dann vor 2013 gewesen sein. Und ist leider nicht mehr möglich. Das hat man dann auf die Spitze getrieben, hat irgendwie ausländische Personengesellschaften, insbesondere dann damals in England, als die noch Mitglied der EU waren, gekauft. Und dann hat man praktisch über so einen Goldhandel, der dann zwar einer war, aber den man eben dann nur gemacht hat, um dann Verluste da zu berechnen und über negativen Progressionsvorbehalt dann dazu genutzt hat, dass man in Deutschland eben weniger Steuern zahlt. Aber das ganze Modell, also diese ganze Goldfinger-Modelle, gehe nicht mehr, aber da wurde auch mal munter dann mit Goldhandel die Steuerlast gedrückt in der Vergangenheit. Das waren auch noch schöne Zeiten damals.
Ja. Da hätten wir den Podcast noch ausführlicher machen können.
Absolut.
Ja? Ich hab vielleicht noch zwei Hinweise.
Gerne.
Einmal an die Geschäftsführer. Ja, da wird natürlich auch oft kritisch angemerkt, wenn ich mir als Geschäftsführer Gold gewähre, ja, hier von meinem Unternehmen, dann ist das ja eine verdeckte Gewinnausschüttung. Ich bin da nicht blöd und mache das, ja. Da ist natürlich auch wichtig, dass man diesen Sachbezug, wenn einem die GmbH auch gehört, dass man das natürlich dann in seinen Anstellungsvertrag schreibt, damit man jetzt nicht einfach nur so Gold kriegt, ohne dass es vorher klar vereinbart war und als Gegenleistung für die Tätigkeit als Geschäftsführer ist, weil das ist ja die Bedingung da, ne? Weil warum sollte das Unternehmen, meine eigene GmbH, mir sonst Gold schenken? Da brauchst du schon einen Grund für. Das ist schon also insofern richtig die Kritik und den Grund muss man eben in den Anstellungsvertrag schreiben. Und da ist auch nochmal wichtig, da gibt es auch ein Urteil, schreiben wir auch nochmal in die Shownotes, wo eben auch gesagt wurde, zum FG Nürnberg, wenn man das über den Anstellungsvertrag macht mit den Sachbezügen, ist es wichtig, dass es im Kalenderjahr vor der Gewährung erfolgt ist. Also es ist, wenn man jetzt die Folge hört, jetzt hier Anfang Februar und sagt, ja cool, will ich machen, und dann hätte man natürlich eigentlich seinen Anstellungsvertrag schon im 2025 ändern müssen, damit es noch funktioniert, solange einem auch die GmbH gehört. Vielleicht das noch als Hinweis. Und weißt du, was ich jetzt auch für Anfragen oft bekommen habe? Das spricht dann halt auch wieder für die FOMO, also Fear of Missing Out. Ich möchte Gold als Sparplan kaufen. Ne? Sparplan ist ja immer schlau, weil man dann sagt, okay, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Kurse sich entwickeln. Ich kaufe jetzt jeden Monat ein bisschen und dann habe ich den Cost-Average-Effekt. Ne? Hätte ich vielleicht vor ein paar Wochen noch zu teuer eingekauft, habe aber dann nur wenig gekauft und jetzt kaufe ich wieder ein bisschen günstiger ein, weil die Kurse ja gesunken sind. Und da kriege ich jetzt auch immer mal die Frage, geht das denn auch monatlich, als wenn mein Arbeitgeber das für mich macht, wenn der einen Goldsparplan für mich abschließt? Und tatsächlich gibt es da auch schon so ein paar Unternehmen, die das anbieten, und dann eben diesen 50-Euro-Sachbezug für mich dann da nutzt. Ja, also das heißt, geht ja, ne? 50 Euro im Monat kann man steuerfrei an einen Mitarbeiter gewähren in Form von Sachen. Das ist jetzt eigentlich so gedacht, wenn man mal zur Pizza einlädt oder einen Blumenstrauß schenkt und so. Wer jetzt aber nicht so mit Blumensträußen und so das hat, der kann auch sagen, ja gut, ich nehme die 50 Euro und lasse dafür für dich monatlich Gold kaufen. Also wäre aus meiner Sicht schon auch denkbar, wenn der Anbieter das entsprechend vertraglich regelt, das wirklich ab Einzahlung dann diese 50 Euro in das Eigentum des Mitarbeiters übergehen.
Und dann keine Barauszahlungsfunktion irgendwie möglich ist.
Ja, du musst dann Anspruch haben auf Gold, ne?
Genau.
Aber Ja, für 50 Euro bekommst du aktuell 30 Gramm Gold. Also 0,30 Gramm Gold. Ich habe mal geguckt, ich habe es mit dem Chatbot gemacht, ich hoffe, es stimmt. Die sagen, das ist so viel wie 7 DIN A4 Blätter. Relativ wenig vom Gewicht.
0,3 Gramm, ja, spannend. Ja, dann sind wir ja einmal durchgegangen, oder?
Durch ja, genau.
Die ganze Gold- und Silbergeschichte. Ja, und jetzt schauen wir mal. Wir könnten ja mal so einen Tipp machen. Können wir es uns nächstes Jahr nochmal anhören. Wo steht der Goldpreis je Feinunze im Februar 2027 aktuell? Stand jetzt, wäre der Podcast auch nochmal 4040 Euro. Christian, was ist dein Tipp?
Boah, also ich bin schon sehr skeptisch, ob das die Staaten mit den Schuldenkrisen wirklich alle so hinbekommen. Ja, manche sagen ja auch, das Endspiel der Schuldenkrise ist eingeläutet. Jetzt geht es langsam los, dass dass manche mitbekommen werden, dass die Staaten ihre Schulden nicht zurückzahlen können und dann vielleicht auch mal über Bankrotte oder Anstellen der Druckerpresse, der Notenbankdruckerpresse nachdenken müssen. Und dann ist natürlich die Frage, was bringt dir eigentlich so ein Euro oder so ein Dollar oder so, wenn die davon einfach noch mehr in die Welt setzen, was ja bei Gold nur unter höherem Aufwand geht. Das heißt, mein Ausblick wäre zumindest mal, dass es nicht stark sinkt, weil ich jetzt nicht vermute, dass die Staaten da wieder stark zur geldpolitischen Vernunft kommen. Wobei in den USA hat ja Trump jetzt gesagt, da soll irgendwie ein vernünftiger Typ an die Notenbankspitze kommen. Aber wer weiß, ob das auch wieder ein Bluff ist oder wie das am Ende ausgeht. Wir werden sehen. Also ich glaube, es wird zumindest nicht stark fallen. Aber kann auch sein, dass es fällt. Dann macht mich nicht dafür verantwortlich. Ist keine Anlageberatung.
Sehr gut. Ich glaube auch, dass wir so beim Niveau bleiben werden. Aber wir können uns ja mal dann im Februar 2027 die Folge nochmal anhören. Dann wissen wir, ob wir recht hatten. Und bis dahin wird es dann nächste Woche wieder ein anderes steuerliches Thema geben. Das heißt, schaltet gerne wieder ein.
Ja, und ich möchte dir jetzt sozusagen zum Abschied des Podcasts nochmal ein bisschen Energie einhauchen. Ja, also gib dem Herrn von der CDU heute mal richtig Feuer mit. Der soll sich mal einsetzen, dass man da vielleicht doch ein bisschen die Wirtschaft ankurbelt und unternehmerfreundliche Politik macht und sich nicht immer.
Ja, guck mal, du kannst mir jetzt exklusiv noch im Podcast deine irgendwie 2, 3 Wünsche nennen, was man steuerlich jetzt optimieren könnte. Dann kann ich das eben gleich heute Abend mit auf den Weg geben, dem Herrn Lindemann.
Also das ist natürlich, hätte ich jetzt eine lange Liste, aber ich finde, du hast es vorhin noch angesprochen mit diesem, der GmbH-Steuersatz soll ja sinken ab übernächstem Jahr, ne? Und alle freuen sich drauf und so. Mhm. Aber was natürlich passieren wird, ist, dass eigentlich nichts passiert. Also deswegen wird doch jetzt keiner mehr investieren und sagen, boah, Deutschland lohnt sich wieder, super, wir kriegen 1% niedrigen Steuersatz. Also ich glaube, da macht man sich auch ein bisschen was vor, dass man jetzt auch sagt, das ziehen wir vor und dann geht's los. Das ist aus meiner Sicht Quatsch. Was doch das Problem ist oder die Herausforderung für viele Unternehmen und Arbeitgeber ist, dass es beispielsweise auch im Bereich Arbeitsrecht unzählige Auflagen, Arbeitszeiterfassung, keine Ahnung, also 1000 Dinge, wo du eigentlich nur in irgendein Fettnäpfchen treten kannst. Muss jetzt gar nicht nur das Arbeitsrecht sein oder irgendwelche Berichterstattungen, die man machen muss, Genehmigungen, die man benötigt. Ich glaube, das ist doch die eigentliche Herausforderung und dann haben wir natürlich das Thema mit den Sozialabgaben, ne? Also die sind ja auch so hoch, weil so viele Leistungen in Anspruch genommen werden, sei es jetzt von Rentnern oder von den Krankenversicherungen. Ich glaube, gestern war irgendwas in der Zeitung, dass jetzt die gesetzlichen Krankenversicherten ihren Zahnbehandlung selbst bezahlen sollen. Also ich meine, das geht vielleicht ein bisschen zu weit oder macht dann irgendwo, führt dann gleich wieder zu großen Konflikten. Aber da gibt es doch so viele Stellschrauben, um einfach zu zeigen, okay, wenn du irgendeine staatliche Leistung in Anspruch nimmst, musst du dich vielleicht einen Teil daran mitbeteiligen, also konkret vielleicht an den Gesundheitskosten oder wie auch immer, um einfach auch diese Kostenexplosion bei den Sozialkassen zu lassen und dann vielleicht auch, dass die ganzen Abgaben auf Arbeit nicht mehr weiter steigen oder sogar sinken. Das müsste ja eigentlich das Ziel sein. Und ich glaube, das würden auch viele Unternehmen so sehen. Die sagen halt, ja, ich mache vielleicht eh gar nicht mehr so viel Gewinn oder meine Marge ist irgendwie durch die hohen Personalkosten gesunken. Was nützt mir denn dieses 1% weniger Körperschaftssteuersatzsenkung? Also das ist, finde ich, irgendwie so vernebelt das ganze Problem auch ein bisschen. Zumindest meine Meinung, ja. Aber
Ja, ich glaube, ich werde mich mal für eine höhere GWG-Grenze einsetzen.
Ja, sicher, das ist ein Weg in die richtige
Ja,
Richtung,
und für
glaube
einen
ich, ne?
kleinen Weg, den man auch umsetzen kann. Ja, es gibt viele, man hat es angesprochen, Bürokratie, auch Scheinselbstständigkeit, ja, so dass
Ja, das ist ein Riesenthema,
dass man
ja.
da irgendwie immer zittern muss, dass dann irgendwann mal die Rentenversicherung 3 Jahre später mal schaut, war es eine Scheinselbstständigkeit?
Gut, du kannst ja vorher so eine
Ja.
Auskunft dir einholen, dann. Aber,
Ja.
ja.
Aber tja, und dann heißt es ja, es wurde doch irgendwie was geändert, jetzt ist es vielleicht doch scheinselbstständig und so weiter. Also, ja. Schauen wir mal. Ich mal gucken, was mir noch bis heute Abend so einfällt, ja, und ob dann irgendwas umgesetzt wird. Das Witzige ist ja auch, der Podcast heißt einfach mal machen. Dann denke ich mir, ja gut, dann mach doch mal einfach, aber gut. schauen wir mal.
Der ist direkt von dem
Ja,
Kastenmann,
also
oder?
gehen wir davon
Das ist
aus,
sein Programm,
CDU,
ja.
X, Carsten Lindemann. Also wird auch bei YouTube kommen. Ich bin mal gespannt. Ich habe ja schon einiges erlebt, wenn du natürlich die Produktion nicht in eigener Hand hast, passieren mitunter schon witzige Sachen, auch was den Schnitt und so weiter angeht. Ich bin mal gespannt, ob der Podcast in 1:1 so ausgestrahlt wird. Ich unterstelle jetzt da mal nichts, aber ich habe es ab und an schon bei manchen Medienformaten gemerkt, dass dann irgendwie, keine Ahnung, dann wurden 3 Sätze in der Mitte weggecuttet. Ja? Aber ja, schauen wir mal. Ja?
Ich sehe dich schon auf den CDU-Wahlplakaten. Mal gucken, ob wir dadurch Hörer verlieren.
Das stimmt.
So.
Ich hoffe nicht bis nächste Woche.
Also.
Dann schaltet gerne wieder ein. Ja, schickt die Gold- und Silber-Folge an eure Edelmetall-Freunde weiter und dann hören wir uns 6 Wochen wieder. Ciao, ciao.
Jawohl, mach's gut, tschüss.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.